The Pioneer Briefing, der Podcast.
Einen schönen guten Morgen allerseits. Mein Name ist Gabor Steingart und wir starten jetzt gemeinsam in diese neue Woche. Denn heute ist schon wieder Montag. Und zwar Montag, der 1. September.
Frau Zimmermann, zunächst einmal, ich ganz offen gestanden, ich bin mit der Beschreibung nicht einverstanden. Es clasht nicht.
Der Bundeskanzler im ZDF-Sommerinterview wollte keine Reibereien mit der SPD, Stichwort Bundesverfassungsgericht, Stichwort Steuerdebatte, eingestehen. Und deswegen hat es dauernd geclasht. Und zwar zwischen ihm und der Interviewerin, Diana Zimmermann, ihres Zeichens Leiterin des ZDF-Hauptstadtstudios.
Ich weiß nicht, welche Welt Sie da in Berlin wahrnehmen, Frau Zimmermann. Ja,
wir erlebten am Abend eben nicht Friedrich den Entspannten, sondern Friedrich den Dünnhäutigen. Dieser Friedrich wirkte nicht wie der Große, sondern, tja, er wirkte klein. Da sprach kein Kanzler, sondern ein unwirscher Onkel. Beim Thema Steuern versuchte ihn die tapfere Befragerin zu packen, was ihr nicht gelungen ist. Von der möglichen Erhöhung hatte ja, wir erinnern uns, der Finanzminister von der SPD jüngst fantasiert, auch übrigens im Sommerinterview.
Ich sage auch in der Verantwortung, die ich als Finanzminister habe, da wird keine Option vom Tisch genommen.
Merz will das nicht dementieren, er mag einfach die Frage schon gar nicht. Immer verwies er auf den Koalitionsvertrag, der das ja mit der Steuererhöhung eigentlich ausschließt und wurde, weil die Kollegin sich mit dem Koalitionsvertrag nicht zufrieden gab, immer patziger.
Frau Zimmermann, ich weiß nicht, warum jetzt Sie das dritte Mal danach fragen. Wir haben einen Koalitionsvertrag und dem haben wir uns darauf verständigt, dass die Steuern nicht erhöht werden.
Einmal in Fahrt wechselte Merz nun von Kanzler auf Oberlehrer. So unterstellte er der Befragerin Zimmermann einfach mal schlichtweg keine Ahnung vom Thema Rente zu haben.
Wir haben im Kabinett vor 2 Wochen, vor den Sommerferien schon, entschieden, dass das sogenannte Vorbeschäftigungsverbot aufgehoben wird. Ich vermute mal, Sie, genauso wie viele Zuschauer, wissen gar nicht, was das ist.
So macht man sich zumindest mal nicht beliebt, vor allem nicht bei den Wählerinnen und Wählern. Eigentlich dachte man ja, Merz habe diese Attitüde des Belehrenden abgelegt. Aber offenbar kriegt er das nicht so einfach hin. Merz ging sogar so weit, kundzutun, dass ihm die ganze Richtung des Interviews nicht passte. Zu viel Innenpolitik, wo er doch lieber als Außenkanzler glänzen wollte. Die Interviewerin blieb dauernd aber bei Frau Gebrosius-Gersdorf, jene Frau, die Verfassungsrichterin werden sollte und es wohl auch wollte. Die Interviewerin blieb deswegen dabei, weil die knappe Kanzlermehrheit von nur 12 Stimmen ja nicht weggegangen ist seither. Und dieses Beharren auf der Richterwahl, auf der 12-Stimmen-Mehrheit, auf der ganzen Knappheit seiner Kanzlerschaft, das alles gefiel dem Interviewten nicht. Und deshalb sein Vorschlag: Themenwechsel.
Darf ich etwas sagen? Ich wundere mich offen gestanden darüber, dass wir jetzt schon minutenlang über dieses Thema sprechen, obwohl wir so viele andere Themen im Augenblick auf der Welt, in Europa, in Deutschland haben, die uns eigentlich mehr beschäftigen müssten.
Fazit: Obwohl alle, die ihn beraten, im Bundespresseamt, in der CDU-Zentrale und auch im Bundeskanzleramt wirklich nahelegen, etwas großzügiger, gütiger, vor allem beherrschter zu sein, gelang dem Friedrich Merz das gestern Abend nicht. Die Dämonen des Friedrich Merz, ein Spiegeltitel aus der Feder von Konstantin von Hammerstein, lieferte gewissermaßen das Drehbuch zu dem, was wir da gestern Abend erlebt haben. Der Kanzler war nicht gütig, sondern grimmig. Seine Zündschnur kurz, sein Geduldsfaden dünn. Wenn man es positiv fassen möchte, dann könnte man sagen, Friedrich Merz war gestern Abend sehr authentisch. Unsere weiteren Themen heute Morgen. Der ehemalige Vizekanzler und Außenminister Sigmar Gabriel erklärt im Pioneer World Briefing, warum die Debatte über die Wehrpflicht wichtig für unser Land ist.
Dann verlangen wir von jungen Leuten etwas, und es wäre ganz gut, die älteren weißen Männer, ich gehöre auch dazu, müssen sozusagen auch was bringen und auch was geben, damit die ganze Gesellschaft in Bewegung gerät.
Anne Schwedt an der Wall Street hat neueste Informationen zum Zollgeschehen in den USA. Und wir feiern eine Popkünstlerin, die erst 37 Jahre alt ist, aber schon 20 Jahre im Geschäft. Ein Tipp: Sie heißt nicht Taylor Swift.
Wir machen den Wehrdienst attraktiver, als er jemals war, sowohl von den Inhalten her als auch von der Bezahlung her. Von daher schaffen wir alle Voraussetzungen, dass das funktioniert.
Der Verteidigungsminister wirbt in den Tagesthemen für sein neues Gesetz zum Wehrdienst. Das besagt, künftig müssen junge Männer einen Online-Fragebogen ausfüllen und werden dann bei Eignung gemustert und sie können dann dienen, wenn sie wollen. Frauen kriegen keinen Fragebogen, könnten aber auch einen haben und sie könnten auch dienen. Also kurz und gut, alles kann und nichts muss. Das ist ein erster, sehr, sehr zaghafter Schritt zur Wiederbelebung der Bundeswehr. Die Dringlichkeit scheint ja hoch. Der aktuell 180.000 Soldaten umfassende Fundus reicht nicht aus, heißt es. Das Ziel sind doppelt so viele Soldaten. Man will schließlich kriegstüchtig sein.
Für die Bundeswehr, genauso wie für unsere Gesellschaft, bedeutet das, wir müssen kriegstüchtig werden.
Das Thema ist also heiß und nicht ganz ohne. Meine Kollegin Chelsea Speaker bespricht es deshalb jetzt mit dem ehemaligen Vizekanzler und Außenminister Sigmar Gabriel in ihrem gemeinsamen geopolitischen Podcast World Briefing. Gabriel fordert eine ehrliche Debatte in dieser hochemotionalen Frage. Wir hören mal rein, was der Mann uns heute Morgen zu sagen hat.
Vor einigen Tagen haben Sie sich im Tagesspiegel zum Thema Wehrdienst geäußert. Jetzt hat das Bundeskabinett auch den Weg für einen neuen freiwilligen Wehrdienst auch freigemacht. Wie fielen die Reaktionen auf Ihre Äußerungen bisher aus, vor allem in Ihrer eigenen Partei?
Ich will mich gar nicht überschätzen. Der Erste, der das öffentlich gefordert hat, ist der Bundesverteidigungsminister. Insbesondere übrigens, weil Wehrpflicht natürlich auch dazu führt, dass man das hat, was man zur Verteidigungsfähigkeit unbedingt braucht, nämlich Reservistinnen und Reservisten. Die kriegt man nur darüber in großer Zahl überhaupt organisiert. Jetzt versuchen die einen Zwischenschritt. Ob diese Art freiwilliger Wehrpflicht funktioniert, wird man sehen. Wenn sie funktioniert, fein.
Wie schätzen Sie das ein?
Das kann ich nicht sagen. Ich bin kein Meinungsforscher und kein Psychologe. Mich ärgert etwas anderes, dass es in Deutschland so schwer geworden ist, über Pflichten zu reden. Ich meine, bei uns ist es üblich, dass alle ihre Rechte kennen. Aber zur Freiheit gehört auch Verantwortung. Zu Rechten gehören Pflichten. Das ist eine Pflicht, die ist nicht ganz ohne. Dazu würde übrigens zählen, wenn man sagt, wir ziehen unsere jungen Leute wieder ein zur Wehrpflicht. Die übernehmen dort, erstmal geben sie einen Teil ihrer Lebenszeit dafür her. Und im Zweifel gehen sie in ganz gefährliche Einsätze. Dann würde ich das zum Beispiel als Begründung dafür nutzen, dass die das nicht müssen, die älter sind, die erwachsen sind, die schon gute Einkommen erzielen, dass sie auch was mitbringen müssen. Also wir stehen ja hier vor einer Veränderung letztlich der gesamten Rolle Europas und Deutschlands in der Welt. Und die kann man jetzt nicht nur bei jungen Leuten abladen. Für mich wäre die Wehrpflichtdiskussion eine, bei der die Gesellschaft sich Klarheit darüber verschaffen muss, wo sie heute eigentlich steht, in welcher Welt sie ist, welche Partner wir haben, welche Partner wir nicht mehr haben. Das fehlt ja zurzeit. Kommunikation entsteht durch Konflikt. Und die Wehrpflichtdebatte ist natürlich eine konfliktreiche Debatte, aber das muss man aushalten. Und ich glaube, es kann dazu beitragen, dass dann am Ende auch gesagt wird, pass auf, wenn die jungen Leute das jetzt machen müssen, dann müssen andere Teile der Gesellschaft auch was dafür hergeben. Es gab jetzt so ein bisschen aus dem Off die Diskussion des SPD-Parteivorsitzenden durch einen höheren Spitzensteuersatz. Da habe ich gedacht, Junge, das ist ein völlig falscher Ansatz. Du musst ja erstmal zeigen, dass du sparen kannst, bevor du die Leute sehen, du nimmst 1 Billion Euro neuer Schulden auf. Und dann stellen die mit Entsetzen fest, es fehlen schon wieder ein paar hundert.
Ja, Steuern sind natürlich auch eine Art Pflicht in der Gesellschaft.
Ja, aber dann hätte ich das eben auch genauso begründet. Da hätte ich gesagt, was wir machen werden ist, wir werden erstens mal Sparvorschläge machen. Das fehlt völlig in der Debatte. Merz will ja damit kommen mit einer Sozialreform in Deutschland. Die ist auch dringend nötig. Und dann kann man sagen, wenn man jetzt den jungen Leuten zusätzlich was zumutet, dann kann man auch denen, denen es besonders gut geht im Land, die sehr, sehr hohe Einkommen haben, auch was zumuten. Ich würde das eher in so eine Debatte von Ausgewogenheit bringen und alle müssen etwas leisten, damit dieses Land nach vorne kommt. Wir werden nicht das tun können, was sich viele wünschen, nämlich überall die 4-Tage-Woche einrichten, sondern wir werden eher 5 arbeiten, wenn vielleicht nicht mehr so oft Homeoffice machen können. Wir werden Leistung abfordern müssen, dass wir in Deutschland inzwischen ja in ein Land geworden sind, wo Leistung irgendwie komisch angeguckt wird, finde ich, muss man auch wieder ändern. Dann verlangen wir von jungen Leuten etwas und es wäre ganz gut, die Älteren die älteren weißen Männer, ich gehöre auch dazu, müssen sozusagen auch was bringen und auch was geben, damit die ganze Gesellschaft in Bewegung gerät und wir uns auf diese veränderte Welt so einstellen, dass unsere eigenen Kinder und Enkel hier sicher leben können. Dass sie keine Angst haben müssen vor so einem Großfürsten in Moskau, der hier wie im 19. Jahrhundert Grenzen verschieben will. Dass sie keine Angst haben müssen vor einem amerikanischen Präsidenten, der uns mit Zöllen erpressen will. Dass sie keine Angst haben müssen, dass wir den Klimaschutz vergessen. Also das, finde ich, sind Dinge, da hat Deutschland eine Menge Nachholbedarf und da müssen alle mithelfen. Da gibt es nicht eine Gruppe.
Es ist natürlich schwer, eine solche Pflicht wieder einzuführen. Ich meine, sie war jahrzehntelang da.
Deswegen war ich auch gegen die Abschaffung.
Ja. Aber das, was Sie alle schildern in unserer Gesellschaft heutzutage, lässt mich auch kritisch darauf gucken, ob ein freiwilliger Wehrdienst tatsächlich funktionieren kann, weil man eben diese Mentalität hat in großen Teilen der Gesellschaft, 4-Tage-Woche und. Ich glaube, die Umstellung wird äußerst schwierig.
Ja, ich bezweifle das nicht. Aber wissen Sie, die schwierigste Entscheidung wird sein, was wir hoffentlich alle verhindern können, tatsächlich ein Verteidigungsfall eintritt. Und die Einberufung kommt. Wer steigt eigentlich in den Bus zum Kreiswehrersatzamt und lässt sich mustern? Wer macht das dann? Davon sind wir weit entfernt, weil wir uns gar nicht vorstellen können oder nicht vorstellen konnten, dass sowas nochmal entstehen kann. Wir sind ja, ich doch auch, ich bin auch groß geworden in einem Europa, wo wir dachten, so der ewige Friede ist da, jedenfalls bei uns. Diese gesellschaftlichen Wandel herbeizuführen, wird es eine Menge Arbeit bedeuten, eine Menge Konflikte. Und trotzdem glaube ich, dass Menschen das verstehen. Sie sehen doch, was los ist. Sie merken doch, dass Deutschland vieles, für das wir früher bekannt waren, derzeit nicht in den Griff bekommen. Dass es an Ordnung fehlt im Land, an Sicherheit fehlt, dass es an wirtschaftlicher Dynamik fehlt, dass wir überbürokratisiert sind, dass wir, obwohl Menschen lange gearbeitet haben, miserable Renten zahlen, mit denen man in der Großstadt keine Miete mehr bezahlen kann. Also die Leute merken doch, da muss grundsätzlich etwas sich ändern. Und ich glaube, der Kanzler, der Politiker, der sich hinstellt und das zugibt und sagt, ja, da ist vieles aus dem falschen Gleis und wir haben jetzt Vorschläge dafür, ein bisschen so wie Gerd Schröder mit seiner Agenda 2010, zu sagen, wir werden jetzt Zumutungen haben, bei der alle ein bisschen was machen müssen. Die, denen es nicht so gut geht, gar nichts oder wenig, denen es sehr gut gibt, mehr. Und es wird Pflichten geben im Land, dazu gehört auch die Wehrpflicht. So einen Aufbruch finde ich gar nicht, ich glaube nicht, dass der keine Chancen hat. Ich glaube, dass ganz, ganz viele Menschen eher darauf warten und die Nase voll davon haben, wie wir hier so hin und her pendeln und nicht sagen, in welche Richtung wir eigentlich marschieren wollen. Mhm. Ich glaube, es gibt auch eine Sehnsucht nach politischer Führung.
Denken Sie, dass das in der jetzigen Regierungskoalition durchführbar ist? Ist das etwas, kann man sich da einig werden bei so einem großen Paket?
Das hängt natürlich von der Vernunft der Handelnden ab. Die Sozialdemokratinnen und Sozialdemokraten müssten verstehen, dass der Erfolg einer solchen Politik ihr eigener Erfolg ist. Wenn sie glauben, sie sind in der Regierung, um diese schwierigen Reformaufgaben möglichst zu verhindern oder abzumildern, dann glaube ich, wird es ganz schwer. Und sie müssten den Mut haben zu sagen, der Erfolg von Friedrich Merz ist am Ende auch unser Erfolg. Das ist die Voraussetzung dafür. Und der Friedrich Merz muss den Mut haben, den Gerd Schröder hatte, Reformen anzupacken, die am Ende dazu führen können, dass man selber nicht mehr im Amt ist. Und dass man zeigt, dass einem das Land wichtiger ist als die Partei. Dafür hat Gerd Schröder, über den ja heute viele schimpfen, einen großartigen Beweis angetreten.
Manchmal hat man den Eindruck, dass das in der Politik eher schwierig ist, dass man das Wohl des Landes über die eigene Karriere stellt. Nicht nur in Deutschland, sondern auch woanders natürlich.
Na, weil es menschlich ist. Ja. Natürlich ist das schwierig. Ich meine, jeder Mensch möchte erstens unbequemen Dingen aus dem Weg gehen und nach Möglichkeit einen beruflichen Erfolg erreichen, bei dem möglichst wenig Stolpersteine unterwegs da liegen. Was nicht normal ist dass wir verlernt haben, Mensch, ärgere dich nicht zu spielen. Da geht es darum, dass man seine Spieler schnellstens da sozusagen in die Box kriegt.
Ja, immer wieder da, Rückschläge.
Aber wir spielen inzwischen ein anderes Spiel, das heißt Malefiz. Da legen wir Leuten Steinchen in den Weg. Darin sind wir Weltmeister. Steinchen in den Weg legen, um zu verhindern, dass man zum Ziel kommt. Darin sind wir Weltmeister geworden. Und ich glaube, das ist etwas, was diese Regierung verändern kann und verändern muss. Hm.
Chelsea und Sigmar Gabriel haben noch über andere Themen gesprochen, zum Beispiel über die Zölle und auch über den Ukraine-Konflikt. Sie sollten sich das, so mein Tipp jedenfalls, auf jeden Fall komplett anhören. Werden Sie doch einfach Pioneer. Dann können Sie das bei uns in der App oder auf thepioneer.de tun. Den Link zu der kompletten Folge dieses World Briefing finden Sie in unseren Shownotes. Auf der Pioneer 2, unserem neuen Medienschiff auf der Spree, steigt am kommenden Freitag eine Premiere. Wir würden uns freuen, wenn Sie mit dabei wären. Denn meine Kollegin Alef Duan aus dem 8. Tag und Jörg Thaddeus, bekannt aus Funk und Fernsehen, treffen sich, um zu philosophieren. Und die beiden wollen über das Leben und die Welt sprechen. Über die Welt, wie sie ist und wie sie sein sollte. Und das Leben, das wir lieben, trotz alledem. Also, kurz und gut, ein inspirierender, unterhaltsamer Abend, das sei hiermit versprochen, zum Wochenausklang. Alle Infos in den Shownotes. Ich gehe auf jeden Fall hin und freue mich auf Sie.
Und was ist heute an den Finanzmärkten los?
Da sorgt das jüngste Zollurteil für Diskussionen unter den Händlern und Investoren. Die Hintergründe dazu kennt meine Kollegin in New York, Anne Schwedt. Einen wunderschönen guten Morgen, Anne.
Guten Morgen, Gabor.
Anne, sag uns, was besagt dieses jüngste Gerichtsurteil zu den Trump-Zöllen und was bedeutet das für die Börse und die US-Wirtschaft?
Ja, das Urteil eines Berufungsgerichts hat hier natürlich für Aufsehen gesorgt an den Märkten. Und zwar besagt es, dass eine große Mehrheit von Donald Trumps Strafzöllen auf Importe aus fast allen Handelsländern laut dem Gericht völlig illegal verhängt worden sind. Trump hatte die Zölle seit April mit dem Notstandsgesetz begründet, doch das sei laut den Richtern nicht zulässig. Das Recht auf das Erheben von Zöllen liege explizit beim Kongress und nicht beim Präsident allein. Allerdings hat das Gericht die Zölle vorerst jetzt nicht gestoppt, sondern bis mindestens Mitte Oktober weiter in Kraft gelassen, damit jetzt die Trump-Administration auch noch Zeit hat für eine Berufung beim obersten Gericht, beim Supreme Court. Das heißt, für Unternehmen bleibt die Unsicherheit aktuell hoch, denn sollte das Urteil endgültig bestätigt werden, dann müssten knapp 70% der aktuellen Importzölle gestrichen werden. Das hätte natürlich direkte Auswirkungen auf internationale Lieferketten, Preise und auch die Wettbewerbssituation für US-Firmen. Für die Börse bedeutet das, einerseits hoffen die Anleger auf einen Abbau von Handelsbarrieren, was US-Importe billiger machen und die Inflation dämpfen könnte. Ein potenzieller Impuls für die Märkte also, wenn man so will. Andererseits sorgt die Debatte über die Rechtslage für Unsicherheit im internationalen Handel. Politisch ist der Fall auch sehr brisant. Sollte das Urteil Bestand haben, dann wären zentrale Pfeiler von Trumps Handelspolitik ins Wanken geraten. Das könnte die strategische Planung und Zukunft vieler US-Unternehmen massiv beeinflussen. Also man kann sagen, das jüngste Urteil ist ein Signal für mehr Handelsnormalisierung, sofern es denn hält. Bis Oktober bleibt der Markt aber im Ungewissen, wie es denn jetzt mit den Zöllen weitergeht, Gabor.
Okay, Gabor, und was hat dich heute Morgen wirklich überrascht?
Dass die berühmteste Person aus dem karibischen Inselstaat Barbados inzwischen ein Vermögen von 1,7 Milliarden Dollar besitzt. Und zwar durch Mode, Schönheitsprodukte und Musik. Robin Rihanna Fenty feiert dieser Tage ihr 20-jähriges Karrierejubiläum. Dabei ist sie gerade mal 37 Jahre. In einem Post in den sozialen Medien sagt sie am Wochenende, Zitat, vor 20 Jahren habe ich mein Land verlassen, meine Kultur, mein Essen und meine Familie. Und ich habe mich auf eine Reise begeben, die durch meine eigene Musik begann. Rihanna wuchs in einem Haus am Hafen der Stadt Saint-Michel auf. Ihre Kindheit war geprägt von Gewalt und auch vom Drogenmissbrauch ihres Vaters. Ihre Passion, das Singen, war ihre Rettung. Durch Zufall wurde sie dann von einem amerikanischen Produzenten im Urlaub entdeckt und nachdem der Rihanna gehört hatte, ging dann alles sehr schnell. Sie flog in die USA, sie unterzeichnete 2005 einen Plattenvertrag und es folgten bis heute 8 Alben, 9 Grammys und ein Golden Globe. Der mit dem Rapper Jay-Z entstandene Song Umbrella ist wohl eines der bekanntesten Songs der 2000er Jahre. Die für ihre extravaganten Kostüme bekannte Sängerin hat neben dem Singen ein zweites Geschäftsfeld für sich entdeckt, das der Mode. Mit dem französischen Modehaus Moët Hennessy Louis Vuitton eröffnete sie ihre eigene Marke Fenty. Tja, und all das hat Rihanna mit gerade mal 37 Jahren zur Milliardärin gemacht. Und auch noch zu einer Nationalheldin. Zu Hause in Barbados 2008 gab es dort den einmaligen Nationalfeiertag, den Rihanna-Tag. Sie ist neben allem eine Prophetin der Zuversicht geworden und geblieben. Ihr stärkster Song, meiner Meinung nach, Lift Me Up.
Lift me up. Hold me down. Keep me close. Safe and sound.
Ich wünsche Ihnen einen heiteren Start in diese, tja, vielleicht ja letzte echte Sommerwoche für dieses Jahr. Morgen begrüßt Sie Dagmar Rosenfeld an diesem Mikrofon, meine Mitherausgeberin. Bleiben Sie mir, bleiben Sie ihr gewogen, es grüßt Sie. Auf das Herzlichste, Ihr Gabor Steingart.
Safe and sound. Dream.